Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute möchte ich über ein völlig unterschätztes Thema sprechen, nämlich die große Schwachstelle der meisten deutschen Anleger. Legen wir los. So, zuerst einmal der wichtige Hinweis. Die nächste reguläre Folge käme eigentlich am 24. und dann wieder am 26. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, da ist aber Weihnachten. Dennoch werde ich in der nächsten Woche eine Podcast-Folge, mindestens eine Podcast-Folge hochladen. Ich glaube sogar eine sehr, sehr interessante. Aber ausnahmsweise nur für die Abonnenten dieses Podcasts. Das heißt also, ich bitte euch, diesen Podcast jetzt zu abonnieren. Denn ihr wollt die Folge in der kommenden Woche nicht verpassen. Und heute möchte ich euch bitten, gleich zu Beginn, das macht die Sache etwas einfacher, euch mal einen Chart aufzurufen. Und zwar den vom Euro gegenüber dem US-Dollar. Ich befürchte fast, ich habe selber schon Videos über das Ende des Euro gemacht, allerdings dann in Anführungszeichen. Denn letztlich greife ich dort Gedanken auf, die immer wieder mal sehr populär geäußert werden. Der Euro, die Eurozone, das ist alles ein Fehlkonstrukt. Das ist es in Teilen auch, keine Frage. Und deswegen zerbricht der Euro. Das ist sehr spektakulär und auch sehr falsch, weil natürlich eine Währung wie der Euro nicht einfach zerbrechen kann in dem Sinne, das dann, aber glaubt mir, sowas wird auf Seiten gar nicht mal so selten besucht, durchaus besprochen. Ja, dann werden in einer Nacht- und Nebelaktion könnt ihr zum Beispiel kein Bargeld mehr abheben und zwei Tage später gibt es dann nur noch Brot für Silberunzen oder was auch immer. Also die Schwäche einer Währung, die wird nicht dadurch offenbar, dass man sie mit einmal nicht mehr benutzen kann, sondern in Form ihrer Kaufkraft. Und das wiederum ist dann nicht nur eine Schwäche des Euro, sondern auch eine Schwäche des US-Dollar. Denn die Inflation, also der Kaufkraftverlust des Euro, war in den letzten Jahren nicht größer als die des US-Dollars oder anderer wichtiger Währungen. Übrigens ist der Euro zum US-Dollar mit Abstand die am häufigsten gehandelte Währung im Devisenmarkt, ist wahrscheinlich auch das wichtigste Währungspärchen. Wenn wir aber jetzt diesen Chart uns anschauen, dann sehen wir, dass es gegenüber einer Schwäche, die man in Form des Kaufkraftverlustes erkennt, natürlich auch noch eine Schwäche gibt gegenüber anderen Währungen. Der Euro zum US-Dollar hat mit dem Ende der Finanzkrise, eigentlich schon mit dem Beginn der Finanzkrise, eine Abwärtstendenz. Er stand im Jahr 2000, lass mich mal das hoch raussuchen, das müsste ja mitten in der Finanzkrise gewesen sein, Juli 2008. Da stand der Euro bei fast 1,61 gegenüber dem US-Dollar. Und während ich jetzt diese Folge aufnehme, steht er bei 1,04. Im Tief war er, wenn Krise ist, dann findet auch immer noch mehr Flucht in den US-Dollar statt. Also im Tief war er bei 0,96. Das heißt also ein Verlust von 60%. Ein Verlust, der aber zumindest uns als Exportnation jetzt gar nicht so wehgetan hat. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Schwäche. Dieser Verlust von rund 60% war einer, über den sich vermutlich fast alle deutsche Aktienanleger gefreut haben. Denn diese 60% gab es als Rendite obendrauf, wann immer man in US-Aktien investiert war. Und genau das kann natürlich auch zu einer Schwachstelle sein werden, denn die meisten langfristigen Anleger möchten sich ja nicht als Währungsspekulanten betätigen. Aber je stärker ein Aktienmarkt ist, desto eher wird im Laufe der Zeit der Anleger auch geneigt sein, dort überwiegend zu investieren. Und mal gleich an dieser Stelle, natürlich machen Aktien auf US-Dollar-Basis, also nordamerikanische Aktien, auch bei mir einen Großteil des Portfolios aus. Denn ein Großteil der Analyse läuft nun mal nicht darauf hinaus, in welcher Währung bin ich hier investiert, sondern wie gut, wie gesund ist das Unternehmen, in das ich hier investiere. Und wenn wir im Tech-Bereich schauen, ja, dann sind eben alle globalen Marktführer mehr oder weniger in den USA zu finden. Und wenn wir uns die Performance der Mag 7 anschauen, dann ist die natürlich beeindruckend. Und es gibt auch noch viele Werte mehr. Also unter dem Aspekt geht es hier überhaupt nicht darum, jetzt ganz groß aus amerikanischen Aktien auszusteigen, aber doch vielleicht mal zu prüfen, wie hoch ist eigentlich mein Anteil. Und da natürlich auch gerne einen kritischen Blick auf die ETFs werfen. Denn wenn ich in den MSCI World investiert bin, dann klingt das sehr nach global und Welt, ist aber dennoch eine ganz starke Dominanz von US-Aktien. Wenn ich in den, und das bin ich zum Beispiel auch, im Nasdaq 100 investiert bin, dann sind das zu 100% US-Aktien. S&P 500 ist genau das Gleiche. Und das ist natürlich für viele Jahre gar nicht so verkehrt gewesen. Und wer jetzt sagt, naja, ich komme auf einen Anteil von 50%, ist meines Erachtens gar nicht zu vermeiden. Wenn man eben gerade in Einzelaktien investieren möchte oder in starke Indizes, dann sind 50% okay. 80% oder 90% sind aber schwierig. Denn wenn man sich, und deswegen die Bitte hier auf den langfristigen Chart einen Blick zu werfen, wenn man sich das genauer anschaut, dann ist das nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also die Vorstellung, ja, die Eurozone ist ja aber auch schwächer wirtschaftlich und deswegen muss auch ihre Währung schwächer sein. Die passt eben nicht zusammen. Was insbesondere dafür gesorgt hat, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar in den letzten 2007, also dementsprechend 15 Jahren schwächelt, sogar noch ein bisschen mehr, wenn ich Kopf rechnen, 6 Sätzen. Also seit dem Top 2018. Was insgesamt dafür gesorgt hat, ist, dass die amerikanische Notenbankpolitik sehr viel lockerer war. Das lässt sich auch messen. Das heißt, es geht hier gar nicht darum zu sagen, die USA hätten sich ihr gesamtes Wachstum erkauft. Das haben sie aber zum Teil. Ich weiß nicht, ob ich zu diesem Zeitpunkt bereits ein YouTube-Video darüber hochgeladen habe, aber ich glaube, ich habe es zumindest, wie man so schön sagt, angeteasert. In dieser Grafik geht es darum, ja, wie lautet die Überschrift? Lass mich hier original drauf schauen. The US Exceptionalism is a big lie. Also die Außergewöhnlichkeit der USA, der ihrer wirtschaftlichen Stärke, ist eine große Lüge. So weit würde ich nicht gehen. Aber die Grafiken sind sehr eindeutig. Ja, die USA sind seit 2020 dreimal so stark gewachsen, wenn wir uns also das Bruttoinlandsprodukt, das GDP, Gross Domestic Product anschauen, dreimal so stark wie die Eurozone. Sie haben allerdings auch ihre Schulden in diesem Zeitraum fast doppelt so schnell erhöht. Ja, wir wollen hier gar nicht in wahltaktisches Geplänkel abrutschen. Ich habe ja schon wahrscheinlich sogar in der letzten Ausgabe, ja, wenn ich mal so einen Gedanken habe, dann drücke ich ihn ja auch eiskalt durch, geäußert, dass ich denke, die Schuldenbremse wird so oder so wegfallen. Ob man sie dann offiziell stehen lässt und man macht irgendwelche Sonderfonds, Sondervermögen oder sowieso, ich glaube, es gibt gar keinen Ausweg. Keinen anderen, zumindest mal nicht kurzfristig, um sich dann einigermaßen, großes Wort, zukunftsfähig da aufzustellen. Ja, 0,8% ist die Eurozone gewachsen, 2,4% ist die sind die USA gewachsen in diesem Zeitraum. 5,8% musste man allerdings das GDP steigern, also das Primary Deficit, also in Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und das war eine fast doppelt so hohe Verschuldung wie in Europa. Wer genau mitgerechnet hat, von 0,8 auf 2,4 und nur verdoppelt, heißt, aus mehr Schulden machen die Amerikaner auch mehr als wir. Und das wiederum spricht für eine strukturelle Stärke. Aber es spielt eben auch eine große Rolle. Und diese lockerere, entschiedenere Geldpolitik hat dafür gesorgt, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren hat. 2003 handelte der Euro gegenüber dem US-Dollar auf ziemlich genau dem gleichen Niveau wie heute. 1997 handelte der Euro gegenüber dem US-Dollar auch auf dem gleichen Niveau wie heute. 1991 handelt der Euro gegenüber dem US-Dollar auf dem gleichen Niveau wie heute. Ja, 2002 wurde es dann erst offizielles Zahlungsmittel in der Eurozone, der Euro, aber man kann natürlich diesen Währungskorb zurückrechnen. Das heißt also, übergeordnet sprechen wir hier nicht von einem jahrzehntelangen Abwärtstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar, sondern letztlich von einer sehr volatilen Seitwärtsbewegung. Und in einer so volatilen Seitwärtsbewegung kann, und da reichen wenige Stellschrauben, die sich nur ein klein wenig entweder den wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen, wie heißt es dann immer so schön, Sachzwänge. Also es reichen wenige Variablen, die sich verändern und der Euro wird gegenüber dem US-Dollar aufwerten. Was könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet? Das Naheliegendste ist eine unterschiedliche Geldpolitik. Wenn also die US-Notenbank, die Fed, die Zinsen senkt oder vielleicht sogar das Quantitative Easing wieder aufnimmt, also die Anleihekäufe, während die EZB weiterhin eine restriktivere, es geht ja nur ums Verhältnis untereinander, eine restriktivere Geldpolitik beibehält, dann würde der Dollar an Attraktivität verlieren. Am Ende des Tages fließt auch viel Kapital dahin, wo es mehr Zinsen gibt. Wirtschaftliche Erholung in der Eurozone, momentan sowohl für internationale als auch für nationale Investoren, gilt Europa nicht mehr als besonders attraktiv. Insbesondere die starken Länder wie Deutschland, sagen wir dominierenden Länder in der Eurozone wie Deutschland und Frankreich, könnten ja durch eine etwas positivere Zukunftsprognose. Und wenn man sowieso schon mit Verlaub am Boden liegt und keiner mehr mit dir rechnet, dann reichen ja schon wenige strukturelle Anpassungen, um vielleicht den Investoren wieder etwas mehr Zuversicht als vorher zu geben. Das reicht ja schon. Du musst ja nicht wie Phönix zur Sonne aufsteigen, sondern es muss nur besser aussehen als vorher. Sollte also die Eurozone robuster wachsen als erwartet, würde das den Euro stärken. Insbesondere in den Schlüsselindustrien. Also wenn wir über verarbeitendes Gewerbe sprechen, wenn wir den Exportsektor sprechen, dann wäre das ebenfalls eine Stärkung des Euro. Eine positive Handelsbilanz der Eurozone, das bezieht sich wiederum zwangsläufig auf die Exporte. Das heißt also, eine Erholung in China ist für uns sehr wichtig hinsichtlich der Exporte, würde dafür sorgen, dass die Handelsbilanzüberschüsse wachsen, was wiederum automatisch die Nachfrage nach dem Euro stärken würde. Und wenn China sich wirtschaftlich erholt, hier wird vielleicht schließt sich ein Kreis, und ich habe ja gesagt, ich bin zumindest bullischer für China als viele andere, dann wäre das positiv für die Eurozone, würde für einen stärkeren Euro sprechen, weil insbesondere natürlich dann auch die Kapitalflüsse in die Eurozone zwangsläufig wieder zunehmen. Man kann auf der einen Seite natürlich sagen, es muss ja bei einem solchen Währungsverhältnis nicht die eine Seite stärker werden, es kann auch die andere Seite schwächer werden. Das heißt also, das ist alles konjunktiv. Theoretisch kann der Euro zum US-Dollar auch einfach weiter fallen, ganz klar. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass man sich gewissermaßen auch als Währungsspekulant betätigt, wenn man sagt, ich habe 80% oder 90% in US-Aktien. Dann schließt man auch beinahe aus, dass es in den USA eine Rezession geben könnte. Und wenn die Fed die Zinsen aufgrund einer höheren Inflation, damit rechne ich kurzfristig nicht, habe ich schon gesagt, aber im weiteren Verlauf durchaus möglich, die Zinsen erhöht, dann muss sie das möglicherweise in einer Phase, in der die US-Konjunktur gar nicht so stark ist. Denn ja, es gibt gerade bei der Inflation ja immer so nachschwappende Effekte und du musst frühzeitig, um nicht behind the curve zu sein, darauf reagieren. Eine US-Rezession und gleichzeitig eine Fed, die eine Inflation bekämpfen muss, die viel gefürchtete Stagflation also, würde ziemlich sicher den US-Dollar schwächen. Was vermutlich für viele naheliegender ist, obwohl ich dieses Risiko nicht ausschließen würde, wären geopolitische Risiken. Dass der Dollar die letzte verbliebene Weltleitreservewährung ist, da sind wir uns einig. Dass zumindest aber mal, wenn wir uns die Landmassen gucken, sogar etwas mehr als die Hälfte der Länder auf diesem Planeten, an diesem Zustand gerne etwas ändern möchten. Also sagen, wir möchten eigentlich die Abhängigkeit vom Dollar eher verringern. Ich denke, das liegt auch auf der Hand.
Und die BRICS-Gruppe aus inzwischen 9 die westliche Vorherrschaft kritisierenden Staaten ist attraktiv. In dieser Gruppe, die weder ein Bündnis noch ein gemeinsamer Markt ist, will man den Dollar, die dominierende Währung und Symbol der westlichen Macht, entthronen.
Und das wird natürlich unter einer mutmaßlich protektionistischeren Handelspolitik in den USA eher noch mehr der Fall sein. Also, wenn sich ein großer Währungsraum, eine große Volkswirtschaft etwas mehr abschottet, dann ist die Reaktion des Restes der Welt natürlich eine, die dazu passt. Und gerade dann möchtest du weniger Abhängigkeit von genau dieser Volkswirtschaft, die dich möglicherweise mit Zöllen belegt, die den Handel scheinbar in diesem Ausmaß gar nicht mehr möchte. Wären alles Argumente für einen schwächeren Dollar. Stabilisierung und Senkung der Energiepreise würde die Produktionskosten und damit auch die Inflation in der Eurozone reduzieren. Auch das macht den Euro dann attraktiver, den Dollar unattraktiver. Wenn die Inflation in der Eurozone stärker sinkt als in den USA, dann würden die realen Renditen in Europa steigen, wiederum stützend für den Euro. So, ich könnte noch ein bisschen weitermachen. Das sollte aber jeweils nur ein grober Überblick hier werden. Also verbesserte Energiepreise, Schwäche des US-Dollar, Handelsbilanz, Kapitalzuflüsse, wirtschaftliche Erholung in der Eurozone, unterschiedliche Geldpolitik und. All das könnte dafür sorgen, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar aufwertet. Und wenn ich dann 80-90% meines Depots in US-Aktien habe, dann wird mich diese Aufwertung Rendite kosten. Das ist für einen aktiven Anleger, der also Positionen für Tage, Wochen oder wenige Monate hält, weniger dramatisch, weil er zwangsläufig dann aus Positionen rausgeschmissen wird. Vielleicht dann auch sagt, ich kaufe mir mal mehr europäische Aktien. Es ist aber meines Erachtens auch für einen langfristigen Investor sinnvoll, nicht nur über Branchen hinweg diversifiziert zu sein, sondern auch über Währungsräume. Es spricht also nichts dagegen, zum Beispiel eine norwegische Krone mit drin zu haben. Das geht ja auch, indem ich in eine Aktie investiere, deren Heimathafen eben in Oslo ist. Auch die dänische Krone, die im Übrigen ja nicht gegenüber dem Euro schwankt, die ist möglich. Gibt nicht so ganz viele dänische Weltmarktführer, aber so 1-2 fallen mir da ein. Schweizer Aktien, französische Aktien theoretisch, auch deutsche Aktien. Das gilt auch für Dividenden. Auch da möchte ich, und ich gebe zu, man muss da ziemlich genau suchen, auch da möchte ich einige Dividendenzahler haben in meiner Heimatwährung. Und das ist nun mal der Euro. Nur so ein Gedanke, weil man ja vielleicht über die Feiertage Zeit hat, sich sein Depot mal ganz genau anzusehen, um dann einen Entschluss zu treffen, jawohl, das passt so mit meiner Aufstellung. Oder vielleicht muss ich an der einen oder anderen Stelle doch nochmal anpassen. Das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder, zumindest dann, wenn ihr diesen Podcast abonniert habt. Also, ich wünsche euch einen schönen 4. Advent. Und falls ihr... ich wünsche euch sicherheitshalber auch mal frohe Weihnachten. Hallo, ist ja schon bald soweit. Also, frohe Weihnachten, lasst euch bitte nicht stressen. Bleibt gesund. Liebe Grüße. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhörten. Bis dahin alles Gute, dein Lars.